Nachdem die Marilène mit dem Rest von Neuwil 1939 ist in die Land evakuiert wurde, hat Deutschland weniger als ein Jahr später tatsächlich den Grossteil von Frankreich eingenommen. Die Bewohnerinnen von Neuwil haben zwar 1940 trotzdem wieder zurück in ihre Heimat dürfen gehen, aber der Historiker Nicholas Williams hat mir in der letzten Folge erklärt, dass viele Rückkehrende nicht verstanden haben, was das genau bedeutet.
Die haben gedacht, naja, jetzt sind halt die Deutschen wieder da, bis festgestellt hat, dass sozusagen das Elsass und Lothringen unter nationalsozialistischen Vorzeichen ein sehr anderes Gebiet sind als das, was sie verlassen haben.
Aber schon während der Zugfahrt zurück ins Elsass, in Viehwegen, erzählt die Marilène, passiert dann auf administrativer Ebene etwas, wo den Reisenden gut vermittelt, was sie daheim erwartet. Sie werden ausgesiebelt.
Es war dann obendrein noch so, dass nach der Rückkehr in die dann nun deutsch besetzten und de facto annektierten Gebiete die Nazis eine rigorose, in Anführungszeichen, Arisierungspolitik durchgeführt haben. Und die haben also nochmal über 100.000 Menschen ausgewiesen, also Flüchtlinge teilweise erst gar nicht zurückkehren lassen. Ja, die sind dann, als sie angekommen sind, gab es dann sozusagen Grenzstationen der Deutschen, gab es zwei Lager und da wurden die jetzt erstmal auf nationale und in Anführungszeichen rassische Zuverlässigkeit geprüft. Französischstämmige durften schon gleich gar nicht zurückkehren und Juden sowieso nicht. Also die Deutschen haben da sozusagen nach den Kriterien ihres nationalsozialistischen Wahns schon von vornherein vorsortiert, wer zurück durfte. So, dass sich dann eben innerhalb Frankreichs ein erneutes Flüchtlingsdrama abgespielt hat.
Ich bin Livia. Und das ist Marilène, Teil 3. Der Ofen. Die mit Marilène die Grenzen dürfen überqueren, kommen an geschmückten deutschen Bahnhöfen an. Ein Foto vom Bahnhof Straßburg bei dieser Ankunft zeigt ein grosses Banner über den Gleis. Willkommen in Grossdeutschland. Der Zug mit den NeuwilerInnen fährt ins Müllhaus ein, wo allen Reisenden rote Fähnchen mit dem Hakenkreuz drauf zum Winken in die Hand gedrückt werden.
Was war das für ein Gefühl?
Ein schreckliches Gefühl. Denn du musst denken, wie soll ich jetzt sagen? Meine Eltern, sie haben schon nicht Französisch kennen, aber der Elsässer war irgendwie im Herz Franzose, verstehst du? Und das war schwer für uns. Es hat niemand mitgesungen, die Fähnchen haben sie so abgehängt. Aber da hast du schon müssen verstehen, da hast du schon ein bisschen müssen Angst. Hast schon ein bisschen Angst bekommen, weißt
du? Die Rückkehr ins Elsass ist ungemütlich, macht Angst und verwirrt. Und nach dieser Begrüßung am Bahnhof wartet in Neuwil selber schon die nächste böse Überraschung. Wo die Dorfbewohnerinnen zurück in ihre Häuser kommen, stehen die nämlich praktisch leer. Von dem erzählt mir auch Christian.
En 40, quand ils sont revenus, ils n'avaient plus rien dans leur maison. Ils avaient tout pris, ils avaient pris les animaux, hein, bon, les Allemands ou même des Français qui ont pris les animaux, ils ont pris les vaches, les chevaux et tout ça, et puis ils n'avaient plus rien. Et maman disait que à la mairie et ils avaient des objets qu'ils avaient encore trouvés parce que parfois ils jetaient des trucs ou n'importe. Et maman, elle est allée, enfin mes grands-parents sont allés à la mairie et là, il y avait, je crois, juste encore une théière là, que j'ai là-bas qu'ils ont retrouvée de leur service qu'ils avaient, sinon ils n'avaient plus rien du tout.
Das Heimkommen fordert viel. Deine Nationalität, deine Möbel, dein Geschirr. Die Marilyn zeichnet mir am Gartentisch mit ihrer Erzählung ein Bild von einem Dorf, das sich gegen das Naziregime schon nur wegen der Machtverteilung nicht richtig wehren kann, aber sich weder deutsch gefühlt hat, noch sich mit dem Stempel anfreunden kann. Auch nach jahrelangem Krieg nicht. 1943, also 3 Jahre nach der Rückkehr aus dem Land, überkommen 6 Buben aus dem Dorf ein Schreiben über, ganz hochoffiziell aus Berlin. Wer in Deutschland wohnt, muss auch für Deutschland in Krieg. Aus dem grossdeutschen Dorf Neuweiler heisst es, müssen alle jungen Männer mit dem Jahrgang 1926 in die deutsche Armee einrücken. Unter dem Trüppli ist auch der Frederik, der mit der Marilyn zusammen ist in der Villa in der Land war. Das ist der, der dort zum Einkaufen ist ins Dorf geschickt wurde, weil er der Einzige war, der genug Französisch für das konnte.
Ich habe 43, ist er dann 17. Er war schon 1926 geboren. Und er ist ab in die Schweiz mit den Eltern. Männer, die ein Ding bekommen haben für ins Deutsche, für die Wehrmacht, die sind eingezogen worden. Und die sind alle in der Schweiz. Die sind doch alle abgegangen, nicht neu will, neben der Schweiz.
Auch heute ist es nicht schwierig, sich vorzustellen, dass eine Flucht über die Grenze in die Schweiz von Neuwil aus machbar ist. Auf der einen Seite vom Dorf weg wird man noch lange vor Alschwil vom Wald verschluckt. Nach Biel-Bänken ziehen sich Felder mit grasenden Tieren, mit Raps und Weizen im Sommer. Wo genau der Frederik mit seinen Eltern die Grenze überquert hat, weiss ich nicht. Aber in der Schweiz kommt er an einen Ort, der uns in der Serie noch ein paar Mal wird begegnen. Z Basel in Lohnhof. Der Lohnhof gibt es auch heute noch. In diesem alten Gebäude, gerade bei der Leonhardskirche, ist heute das Hotel au Violon drin, die baseldeutsche Bühne, ein Jazzclub und das Museum für Musikinstrumente. Ganz früher, als um 1200 gebaut wurde, war es Teil eines Klosters und hat in dieser Funktion das grosse Erdbeben von Basel, die Pest und die Gründung von einer der ersten Unis in Europa miterlebt. In den 1820er hat die Basler Polizei das Gebäude dann übernommen und hat nicht nur ihre Büros dorthin verlegt, sondern auch das Untersuchungsgefängnis. In genau das kommt der Frederik und der Rest der Familie Schöffel 1943, wo sie in die Schweiz flüchten. Die Schweiz hat im Zweiten Weltkrieg nämlich eine Police gehabt, dass sie geflüchtete Militärpersonen aus anderen Ländern hat aufgenommen und interniert. Darunter auch Kriegsverweigerer, geflüchtete Kriegsgefangene und Deserteure. Internieren bedeutet, die Geflüchteten mussten nicht wieder ausreisen, aber frei waren sie in der Schweiz auch nicht gewesen. Etwa 100'000 Militärleute aus allen Kriegsländern ausser Deutschland hat die Schweiz während dem Krieg aufgenommen und sie nach der obligatorischen Untersuchungshaft in Internierungslager oder auf Bauernhöfen einquartiert. Dort mussten die Internierten der Schweiz vor allem mit ihrem Versorgungsproblem während dem Krieg helfen. Meistens haben sie darum auf den Feldern oder sonst in der Landwirtschaft gearbeitet. Der Frederik kommt also im Lohnhof an.
Und am Lohnhof ist er ins Zimmer gekommen. Sind, ich Kollegen von ihm. Und alle, sie haben sie dann extra zusammen gemacht, als sie gesehen haben, der und der ist von Neuwil und Zellen von Neuwil. Alle sind im Lohnhof im gleichen Raum gewesen. Er ist dann ein ganzes Jahr in der Schweiz geblieben. Auf der Burg da hinten hat er geholfen arbeiten. Büro oder weiss nicht. Und dann bei Olden hat er arbeiten bei einem Bauer. Die Eltern sind in Basel geblieben. Er ist dann auf Lausanne gekommen. Auf Lausanne in ein Lager. Und von dort hat er sich freiwillig gemeldet für in das erste Jahr mehr.
In Frankreich?
In Frankreich, ja. Ja, das hat jetzt so das Sagen sein. Ich weiss nicht, eben ein Menge Elsässer, die in der Schweiz waren, haben sich freiwillig gemeldet und sind bei Genf, bei Lülogl, sind raus und haben dort noch ein Schnell, die sind dort schnell präpariert worden und haben dort müssen lernen, quer benutzen. 18 Jahre alt war Wub. Die hatten noch nicht einmal kein Gewehr in der Hand. Und dann haben sie sich in die erste Armee eingliedert.
Für was lebst du? Für was kämpfst du? Während meiner Recherche habe ich von der Marilyn, vom Nick und von verschiedenen Papierquellen ganz unterschiedliche Eindrücke davon bekommen, wie französisch sich das Elsass 1939 wirklich gefühlt hat. Zwischen der unfundierten elsässischen Unabhängigkeitsbewegung, dem Hin- und Herschieben von der Landesgrenze über das Gebiet und dem ständigen Einordnen, wem seine Eltern jetzt unter genau welcher Regierung sie aufgewachsen wird die Frage etwas schwammig. Aber im Dorf, gerade hinter der Schweizer Landesgrenze, vielleicht mit dem Wissen um einen Ausweg im Rücken oder vielleicht einfach so, könnte die wortwörtliche Front nicht klarer sein. Nicht alle Widerstand findet auf dem Kriegsfeld statt. Während dem Interview mit der Christiane erzählt sie mir, was Germaine, ihre Mutter, während dem Krieg hat erlebt. Germaine, zum Vergleich, war etwa gleich alt oder etwas älter als der Frédéric.
Et ensuite, bon, il y a eu donc tout ce truc avec avec les jeunes, donc qui devaient partir dans le comment on l'appelle le Le RAD, hein, c'est ça, hein, le truc,
ouais,
oui, RAD, oui.
Der RAD, also der Reichsarbeitsdienst, ist in NS-Deutschland während dem Zweiten Weltkrieg für alle jungen Erwachsenen obligatorisch gewesen. Die eingezogenen Jugendlichen sind für den Weg- und Brückenbau, für die Waffenherstellung, in der Forstwirtschaft und in ähnlichen Bereichen eingesetzt worden, wobei die Männer natürlich dann in die Armee haben müssen. Auch die Germaine hat also, als sie während dem Krieg ist volljährig geworden, ein Aufgebot dafür bekommen. Für die Deutschen arbeiten war für sie aber keine Option.
Et Maman elle a dit non, elle veut pas. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait avec une amie? Du village d'à côté. Elle avait quel âge? Elle avait 17-18 ans, quoi. Et elle a dit, non, moi, je retourne dans les Landes. Alors, bien sûr, il y avait aussi des Allemands partout, plus ou moins. Il fallait, alors, elle allait avec son père. Ils sont allés dans les champs. C'était des paysans, donc ils travaillaient dans les champs. Alors, maman, elle est allée, elle a mis, parce qu'elle ne pouvait rien emmener, parce qu'elle fouillait, hein, donc elle a mis 2-3 robes l'une sur l'autre, 2-3 gilets, enfin bref, elle est allée avec son père pour travailler dans les champs, donc sur les hauteurs là vers Schönenburg. Et tout d'un coup, bon, quand elle a vu qu'il n'y avait pas d'Allemands, des gardes, enfin bref, elle est allée chez une... Elle a une tante qui habitait à Schönenburg, qui était mariée à Schönenburg. Et elle est donc allée là-bas. Et puis si elle a dit, si quelqu'un me demandait, je dis, bon, je vais chez ma tante qui habite à Schönenburg, quoi. Et après, donc, elle est arrivée là-bas. Et bon, après, les Suisses l'ont quand même arrêtée. Et ils l'ont mis à Bâle, une prison.
Lohnhof zum Zweiten. Auch die Germaine und ihre Freundin kommen nach ihrem Fluchtversuch über die Felder für ein paar Tage dort in Untersuchungshaft. Aber die Germaine lässt sich das nicht gefallen und findet, sie wolle bitte schön mit der französischen Botschaft in der Schweiz reden, um die Situation zu klären. Ob sie das hätte können oder nicht, finde ich nicht recht raus. Aber das Resultat stimmt. Die Germaine und ihre Freundin werden entlassen und dürfen in der Schweiz bleiben.
Alors elle était là-bas, je crois, 2 jours avec sa copine, quoi. Et après, elle a dit, moi, je veux aller à l'ambassade de... Parce qu'elle me disait toujours ça, je veux aller à l'ambassade de France, en Suisse, voilà. Et puis elle tapait du doigt, et puis... Parce qu'elle a dit, voilà, qu'elle voulait pas aller en Allemagne, et puis... Donc ils l'ont laissée partir, elle a pris le train, et puis elle est retournée dans les Landes, donc dans cette famille-là, du Proca, ils s'appelaient ces gens-là. Et puis, donc, elle était, combien de temps trois... Oui, jusqu'à la fin de la guerre, elle était là-bas. Donc, pratiquement sa jeunesse, c'était là-bas. Alors bon, c'est sûr qu'elle a beaucoup de souvenirs et que cette Georgette, c'était comme une sœur pour elle. Hein, c'est...
Germaine schafft's. Sie macht den Weg von Neuwil runter in die Land auf La Bastide noch einmal und muss nicht für ein Regime arbeiten, wo weder ihr Land noch ihre Werte repräsentiert. Während ich von der Marilyn und der Christian die haarsträubend mutigen Geschichten aus diesem kleinen Dorf erzählt bekomme, frage ich mich immer wieder, wenn das den stationierten deutschen Soldaten zu Neuwil etwas auffällt, wenn das es tätscht. Die Antwort ist ein bös tönendes Wort mit böser Bedeutung. Sippenstrafe. Sippenstrafe heisst Nazis genannt, wenn sie jemanden, der gegen die Regierung gehandelt hat, nicht selber verwünscht und stattdessen die Angehörigen bestraft haben. Genau das passiert der Germaine ihrer Familie, also der Christian, ihren Onkeln und ihren Grosseltern. Nach der Germaine ihrer Flucht werden sie auf Deutschland deportiert und müssen dort auf einem grossen Bauernhof Zwangsarbeit leisten.
Et alors, donc, comme ma maman, elle est partie, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chez mes grands-parents et ils les ont mis en Allemagne. Ils étaient déportés en Allemagne parce que ma maman, elle a fui, elle n'est pas allée. Donc, eux, ils étaient obligés de quitter leur maison et d'aller travailler près de Rottweil en Allemagne. Ils étaient dans une ferme, donc mon grand-père, il était dans les champs, il travaillait. Il y avait beaucoup d'autres Alsaciens aussi qui étaient déportés, hein, dans différents endroits. Et jusqu'à la fin de la guerre, ils étaient là-bas, mes grands-parents. Ma maman, elle avait donc un frère qui était plus jeune, qui est l'âge de Marilyn, qui est né en 1931. Et donc l'autre, il est né en 1926, Joseph. Et alors, donc, il avait, oui, quel âge il avait? Oui, une vingtaine d'années, quoi. Et il est allé, ils l'ont cherché là-bas en Allemagne pour aller dans l'armée allemande, un incorporé de force. Hein. Et parce qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas combien de milliers d'Alsaciens qui ont été incorporés. Et surtout la classe 26, c'est mon oncle, donc Joseph, il faisait partie de la classe 26. Et donc ils l'ont cherché en Allemagne, parce que la classe 26, il y en a plein qui ont été. Mais lui, c'était le seul, parce qu'il n'était pas convoqué avec les autres, ils l'ont cherché en Allemagne, et il devait donc aller à... Alors bon, il devait aller dans l'armée allemande et puis il était chez les SS. Et lui, il a un tatouage, et le SS, c'est un des rares encore, enfin, qui avait ce tatouage. Et il était en Normandie, et donc en Normandie pendant le débarquement, et puis il a été blessé. Ils l'ont transféré à la frontière tchèque, je crois. Il était dans un lazaret, hein, un hôpital, et après il s'est enfui.
Auf einmal sind wir mitten in der zweiten Fluchtgeschichte dieser Folge. Die Geschichte von Joseph, der Christian, ihrem Onkel, der auf dem Hof in Deutschland ist volljährig geworden und ohne Ausweg für die deutsche Armee ist aufgeboten worden, gehöre ich zweimal. Auch Marilyn erzählt mir, wie der Joseph als deutscher Soldat in der Normandie gekämpft und sich dort verletzt hat und wie er nachher in ein Lazarett ganz im Osten des deutschen Gebiets kam. Sie kennt die Geschichte aus einer anderen Perspektive. Die Marilyn erinnert sich daran, dass ihre Familie dann eines Tages zwei Briefe vom Militär hat bekommen.
Und dann haben sie einen schönen Tag zwei Briefe bekommen von dem Cousin, der deportiert wurde, der in der SS war. Haben sie den zweiten zuerst aufgemacht und da hat er geschrieben, dass er Urlaub bekommt, Genesungsurlaub. Und im ersten haben sie dann noch gesehen, er hat also verletzt gesehen, schon wo er ist. Also verletzt wurde ist in der Normandie. Und dann hat Mama nicht zu viel, ist angesessen und hat direkt zurückgeschrieben. Du weißt, da bist immer bei deiner Tante gut aufgenommen gesehen. Er hat es verstanden. Wo er gesagt hat, er kommt Genesungsurlaub über, hat sie sagen, geh nicht zu deinen Eltern ins Deutsche. Denn sie nehmen die ja gerade wieder an die Front. Und er hat es verstanden. Von dort, von der tschechoslowakischen Grenze, per Zug und wir alles wieder, weiß nicht wie, ohne zu essen, ist er auf Weil gekommen. Und dort hat er können. Er hat verlangt, Genesungsurlaub nach Neuweiler in Deutschland. Und das war sein Glück. Er hat dann in Weil oder an der Hünig, an der Ding, hat er das gezeigt. Neuweiler, Deutschland, hat er können in der SS-Uniform kommen. Ist er gelaufen von Hünig auf Hagen. Und dort hat er gewusst, dass ein von Neuwil wohnt. Da war hier oder in Hagen und dann ist er dort geklopft. Das war in der Nacht. Und da hat nur aufgemacht, als er gesehen hat, als er Soldat ist, hat er wieder zugeschlagen. Und dann hat er halt noch mal festgeklopft. Dann hat er noch mal aufgemacht. Dann hat er gesagt, los, ich bin der Sohn vom Schweizer Seppi. Sie haben dem Schweizer Seppi gesagt, Neuwil Grossmutter hat Schweizer geheißen. Meine Grossmutter und seine auch. Das ist meine gleiche Grossmutter. Ja. Man hat ihm da gleich die Türen aufgemacht und hat ihm zu essen gegeben. Er hat nicht zu essen gehabt. Er hat ihm zu essen gegeben und hat gesagt, gehst halt mal am Morgen mit dem Milchwagen, mit dem Milchkamion ab auf Neuwil. Und das hat er gemacht. Und dann ist er gekommen zu uns und wir haben natürlich, Mama hat natürlich, und dann brüllt alle, ja, wo er gekommen ist. Und dann haben sie die Nacht besprochen, dass er nicht bleiben kann. Also er muss sofort ab in die Schweiz. Und der andere Tag, den Morgen, hat mein Vater mit den Stieren, mit dem Wagen an der Oberwiller Grenze da. Und hat gesagt, wenn ich nicht heimkomme, bin ich mit Stier und Wagen, mit dem Joseph, hat er geheißen, mit gehen wir alle miteinander. Und sie haben Glück gehabt, es war Nebel, es war keine Patrouille. Und er konnte ihn abladen an der Grenze, er ist wieder zurückgekommen. Und da haben sie die SS-Uniform, die Mama die SS-Uniform im Bachofen verbrennt. Das Käppi haben sie im Gillenloch, nach ein paar Jahren haben sie das Käppi wieder gefunden im Gillenloch.
Was der Joseph nachher gemacht hat, nachdem die Flucht gelungen ist, lasse ich wieder Christian erzählen.
Il est parti et il a rejoint maman dans les Landes. Et alors, maman, elle disait, elle était là-bas, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, il fait « Germaine, Germaine, il y a ton frère qui est là ». Alors, maman dit « Non, c'est pas possible, quoi, qu'est-ce que tu me racontes ?»« Si, si, ton frère est là ». Et puis alors, il lui a expliqué qu'il a déserté, qu'il est venu. Et après, il s'est caché longtemps dans le grenier du Proca, parce que, bon, il y avait des Allemands qui étaient un peu partout.
« Les Allemands étaient un peu partout. Damit hat Christian absolut recht. Während Joseph den Rest des Krieges auf dem Estereg in einem Haus in Südfrankreich abwartet und Frederik in Frankreich die Deutschen bekämpft, sind Les Allemands natürlich auch in ihrem Heimatdorf. Und dort in Neuwil gibt es in der vierten Folge von Marilène einen ganz eigenen Kriegsalltag. Mit Schul- und Karrierewechsel, einquartierten Soldaten und subtileren, aber nicht weniger gefährlichen Arten von Widerstand. Auch wenn Deutschland sich alle Mühe macht, das Elsass von sich zu überzeugen. Du hörst Marilène, Teil 3, der Ofen. Der Podcast wird präsentiert von Baschuch. Produktion, Text, Schnitt, Ton und Moderation sind von der Livia Grossenbacher. Für die Unterstützung danke ich der Daniel Sauter, dem Claudio Bucher und der Ina Bullwinkel. Die nächste Folge gibt es in einer Woche, wieder am Freitag.